Ich höre mich und du hörst mich.
Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Und hallo liebe Zuhörer. Während ihr jetzt diesen Podcast hört, bin ich wahrscheinlich gerade irgendwo in einem Sento und bade mich heiß oder ich esse ein paar Gyoza, lass es mir gut gehen und zeige den Finger oder wie sagt man, zeige die lange Nase
zeige
an allen. Zeig den Finger. In Japan auf keinen Fall den Finger zeigen. Genau, also das ist eine Sonderfolge, die nehmen wir jetzt im Vorfeld auf, damit die Zeit bis zum Ende meiner Reise nicht so lang ist. Dachten wir, nehmen wir noch eine kleine Spezialfolge auf. Heute mit weniger Berichten und Erfahrungen, sondern eher ein paar Tipps. Gucktipps.
Gucktipps, genau. Da könnt ihr euch die Zeit vertreiben. Wenn es keinen Podcast auf die Ohren gibt, gibt es wenigstens ein paar Empfehlungen für die Augen.
Genau. Dazu braucht man eigentlich nur ein YouTube oder ein Netflix.
Oder ein Gorilla mit.
Guck mal, gibt's überhaupt
Küche. Nicht mehr, oder? Sowas gibt's doch gar nicht
mehr. Nee, sowas gibt's gar nicht mehr. Ich sag vorweg, wir eigentlich bei allen Themen nicht die besonderen Profis, kennen uns jetzt nicht super aus in japanischen Medien, keine regelmäßigen J-Dorama-Gucker, aber es gibt so ein paar Sachen, die wir für empfehlenswert halten.
Mhm.
Oder?
Ja.
Zum Beispiel?
Das Schwierige ist, es gibt einige so japanische Terebidorama nennt sich das, oder Fernsehserien sagt man bei uns einfach, die ich gerne nochmal sehen würde und wo ich aber leider nicht mehr drankomme irgendwie. Aber vielleicht kann ich das ja jetzt auch zum Anlass nehmen, dass ich euch das empfehle. Und ihr schreibt uns dann irgendwie über Facebook oder so, über eine Privatnachricht, je nachdem, wo man das vielleicht doch noch gucken kann. Und zwar ist das insbesondere eine Serie, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Kekkon Dekinai Otoko. Der Mann, der nicht heiraten kann. Lässt sich schon ahnen, worum es da geht. Es geht um Romantik und Humor.
Ah ja.
Genau, also ein Japaner, ein Mann, schon am Ende des heiratsfähigen Alters, oder wie sagt man, die meisten seiner Altersgenossen sind wahrscheinlich schon verheiratet. Der will halt gar nicht heiraten, also er hat überhaupt kein Interesse. Das ist halt so ein Eigenbrötler, der ist schon so ein bisschen exzentrisch, der hat so sein eigenes Ding, trinkt zum Beispiel abends immer ein Glas Milch, hört laut klassische Musik, was eigentlich auch nicht so nett ist, weil die Wände sind ja dünn in Japan. Hat man zu Hause eigentlich zum Wändern mit Kopfhörern nur laute Musik. Ja, er lebt so sehr seinen eigenen Weg, geht seinen eigenen Weg und eckt damit halt auch so ein bisschen an, aber ihm ist es eigentlich vollkommen wurscht. Und ja, natürlich geht's dann darum, dass sich dann da doch eine Liebesgeschichte entspinnt und Leute es nicht glauben, dass das noch was wird, weil der halt so ein Exzentriker ist. Und ach, da gibt's halt einfach so ein paar lustige Szenen und ja. So Verwicklungen, Verwechslungen. Und also ich finde es irgendwie gut gespielt. Der Hauptdarsteller ist auch irgendwie so ein Typ, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ihr merkt, wir haben uns prima vorbereitet.
Hey, sollen wir noch was aufnehmen? Ja, okay. Jetzt?
Und,
ein bekannter japanischer Schauspieler.
Das ist
in
genau,
Japan bekannt.
Der ist bekannt, aber ich finde halt, wenn man das so sagen darf, der schaut so recht europäisch aus.
Großgewachsen.
Passt halt, weil der ja eben so ein bisschen so ein Exzentriker sein soll. Also so wie er sich benimmt, sage ich mal, wäre es in einer europäischen Serie normal, aber im japanischen Kontext eckt er damit halt an. Also es ist sehr unterhaltsam. Ich habe es mir, glaube ich, schon, ich weiß nicht mehr, wo ich es geguckt habe, habe ich es, glaube ich, mehrmals geguckt sogar, weil ich es so gut fand. Dann habe ich rausgefunden, es gibt dann noch das Pendant mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, also eine Frau sozusagen, die nicht heiraten kann, weiß gar nicht mal, wie die Serie dann hieß. Hieß dann nicht Kekkon Dekinai Onna, sondern mit einem anderen Namen. Aber es hat wieder funktioniert. Also ich fand es wieder so lustig und gleichzeitig ist halt auch so ein bisschen sozialkritisch, ne? Muss man denn jetzt unbedingt heiraten, Kinder kriegen, Familie gründen, irgendwie um glücklich sein zu können? Oder welche Abstriche ist man bereit zu machen in einer Beziehung oder muss man machen und so? Wenn ihr es irgendwo findet und gern so ein bisschen romantische Sachen mit Humor.
Es ist mehr Kommen als Rom, habe ich es in Erinnerung, oder? Es ist eigentlich mehr zum Lachen,
also,
als dass
genau,
es wirklich ernst
ist. Es ist eher so ein bisschen so verrückt halt.
Ja. Und auch Slice of Life, sage ich immer, so heißt das Genre. Also es sind immer so Episoden aus seinem Leben und dann kommt halt irgendwann die Frau noch mit ins Spiel Das Setting ist so, er ist, glaube ich, Architekt oder sowas.
Ja, Architekt.
Also natürlich, er wohnt eben in einer Wohnung, ganz normal, in einem großen Wohnhaus in Tokio. Ich glaube, auf dem Weg zur Arbeit trifft er dann nachher immer die Frau, oder wie ist das?
Ich ehrlich gesagt
habe... Ja, ist ja auch nicht so wichtig, aber...
Aber ich weiß noch, er ist Architekt und die Küche ist das Herz eines jeden Hauses. Ah. Da merkt man schon, er ist vielleicht doch so ein bisschen der heimelige Typ.
Ja, stimmt. Und ich dachte, wir könnten doch jetzt so eine Art Rubrik einführen, die Szene der Serie. Was ist denn die Szene, an die wir immer denken?
Ja, klar. Das Zitat, das bei uns in unseren Alltag Eingang gefunden hat, ist: Sie wechseln das Netz. Ausrufezeichen, ungläubiges Staunen. Und zwar geht es darum, zwei der weiblichen Figuren gehen irgendwo lang und sehen dann zufällig, wie dieser Mann, den ich heiraten kann, allein in einem Lokal sitzt, einem Yakiniko-Lokal. Also es ist ein Grill-Lokal. Hat dann so einen Mini-Grill im Tisch und bestellt rohe Fleischscheiben und legt sie sich dann selber auf das Netz und grillt sich das Fleisch. Und das ist was, das macht man halt eigentlich immer in Gesellschaft in Japan. Das ist so ein geselliges Essen. Also schon ungewöhnlich, dass er allein hingeht. Und dann isst er auch noch so viel offensichtlich, dass die dieses Grillnetz wechseln müssen, weil da halt schon so viel so dran festgeklebt ist und jetzt halt immer weiter kokelt, dass man es halt austauschen muss. Also er hat nicht nur
die Beine stehen vorm Schaufenster,
die Schussfelder alleine hinzugehen. Nee, der fühlt sich da so wohl allein und dem schmeckt so gut und der isst so viel, dass die sogar das Netz einmal auswechseln müssen. Und das ist bei uns jetzt halt immer so ein Satz, wenn man irgendwie ein bisschen zu viel ist oder so.
Sie wechseln das Netz, genau. Gut, dann komme ich mal direkt einfach aus der Lameng auf meine Empfehlung. Und zwar ist das also nicht auf YouTube. Ah, doch, YouTube findet man das, glaube ich. Die nennt sich Densha Otoko. Ja. Auch wieder Otoko, also der Mann. Densha heißt Zug, Eisenbahn. Und das ist eine ganz alte Geschichte, jetzt schon fast 20 Jahre alt. Und zwar während des Siegeszugs der Handys in Japan, also noch vor den Smartphones, gab es so Chatrooms, wo viele Leute was geschrieben haben, und einmal entwickelte sich da, also im echten Leben jetzt, schrieb ein junger Mann: Ja, ich bin total Otaku, also Anime-Nerd würde man heutzutage sagen, genau, der halt das Haus eigentlich nicht verlässt und so ein bisschen auch sozial geächtet ist und auch von Frauen nicht angesehen wird und so. Und heute habe ich sowas erlebt in der Bahn. Da war eine schöne Frau, die wurde angemacht von irgendeinem alten Onkel, der besoffen war, und der hat sie wie so ein bisschen so, also unangenehm angemacht. Keiner hat was gemacht, aber ich bin dann dazwischen gegangen. Habe eine aufs Maul bekommen, aber trotzdem hat sie sich am Ende bei mir bedankt und meinte, sie will mir gerne etwas schicken als Dankeschön. Und so entsponnen sich dann in diesem Chatroom die Geschichte dieses jungen Mannes, und er hat halt immer Updates gegeben, was jetzt gerade passiert. Oh, jetzt hat sie tatsächlich angerufen und jetzt treffe ich mich mit ihr. Da kam dann irgendwann raus, es war eigentlich erfunden. Also derjenige, der diese Chatroom-Einträge geschrieben hat, hat sich das nur ausgedacht. Mhm. Aber trotzdem, kurze Zeit dachten die Leute, es ist echt, und es gab halt so rege Anteilnahme. Und daraus, aus diesem Chatroom, wurde dann ein Buch. Und daraus wurde dann ein Comic und eine Serie und ein Film. Und das war kurzzeitig so ein riesen Multimedia-Phänomen.
Also so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen grätsch, wie Cinderella oder Aschenputtel, nur mit einem Typen quasi. Also der Mann ist so das hässliche Entlein, denkt halt so, ach, ich bin doch komplett unwürdig, keine Frau wird sich jemals in mich verlieben und schon gar nicht so eine hübsche Tochter aus gutem Hause. Und dann geschieht aber eben doch das Unglaubliche. Wunder. Wunder, genau. Und es entspinnt sich da so eine Beziehung zwischen den beiden.
Genau, und diese Beziehung entspinnt sich eben nicht einfach so oder durch die Einwirkung einer Fee oder des lieben Gottes, sondern die Wirkung von außen kommt eben durch Chats oder durch dieses Forum. Und das wird halt in dieser Serie so schön dargestellt. Das für mich Spannende an dieser Serie ist halt nur zum Teil dieses Schicksal von diesem jungen Mann, der die ganze Zeit kurz vorm Heulen ist, egal was er macht. Ja, sondern eben, dass man immer den Einblick hat in diese Personen, die im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Schlafzimmer Anteil haben an seinem Schicksal und halt Sachen in den Chatroom schreiben und auch eben nicht immer wohlwollend, sondern zum Teil auch ihren eigenen persönlichen Frust an ihm auslassen. So, ja, du schaffst es sowieso nicht, vergiss es einfach und so, keiner will das mit dir zu tun haben. Und im Laufe dieser Serie werden halt diese kleinen Einzelschicksale eben auch beleuchtet und am Ende haben dann doch auch alle noch ihre Auflösung. Also der ledige Baseball-Fan, der kommt am Ende doch wieder mit seiner Frau zusammen, oder der Basketballspieler, der aus dem Team geflogen ist, weil er verletzt war, reißt sich zusammen und geht in die Reha und wird am Ende wieder Teil seines Teams. Und das ist irgendwie so schön dargestellt. Alles immer, wie so oft bei diesen Serien, es gibt irgendwie nur so 3 Musikstücke oder 5 Musikstücke. Die werden halt immer wieder wie so ganz einfache Signale, jetzt ist übrigens die Stimmung, so eingespielt. Also wirklich wie auf Knopfdruck, aber haben halt trotzdem ihre Wirkung. Also jetzt wird's lustig und jetzt wird's traurig und jetzt wird's rührend. Und trotzdem, wenn es so rührend wird, da kommt nur so eine Chormelodie und dann kriege ich, wenn ich dran denke, kriege ich schon so ein Pipi in den Augen. Ja, genau. Und da gibt's halt viele schöne Szenen. Zum Beispiel die ganz am Anfang, nachdem er eben diese Zugfahrt, diese schicksalhafte Zugfahrt erlebt hat, steigt er aus, geht die Treppe runter im Bahnhof und vor ihm geht die beste Freundin von seiner
Angebeteten,
genau, gerade kennengelernten Angebeteten und lässt so einen Puderpinsel fallen aus Versehen. Und er hebt es auf, er weiß nicht, dass es die beste Freundin von ihr ist, aber hebt es auf und will es ihr zurückgeben. Sie nimmt es in die Hand, sieht ihn an, schaut diesen Besen an, da hängen so Flusen dran, total angewidert und schmeißt das Ding in den Müll.
Es ist kontaminiert, genau, mit Otaku.
Und erzählt das dann noch eben ihrer besten Freundin. Ich hab, das war so ein ekelhafter Typ, dann habe ich das Ding erstmal weggeschmissen und so. Das stellte sich dann eben nachher heraus, dass das genau er war. Und sie erkennt das dann später auch, als sie ihn dann wieder trifft, dass das der ist.
Ich musste jetzt gerade an Maivo.
Ja, genau. Da gibt's nachher noch eine Dreiecksgeschichte mit dem alten, großen, bruderhaften, besten Freund der Frau und so. Es ist alles sehr klischeehaft, aber irgendwie schön gespielt. Und auch, ich finde den Hauptdarsteller sehr, mit dem kann ich irgendwie mitfühlen. Der ist eigentlich das genaue Gegenteil von deinem gerade. Der ist ja so klein gewachsen und halt nicht besonders hübsch auch. Also schon Charaktergesicht. Ist nicht so ein Standard japanisches sanftes Gesicht, sondern eher so ein bisschen markant und halt sehr ausdrucksstark. Also er macht immer so Gesichter, wie es ihm gerade geht. Alles, was er sagt, ist so verkrampft und man merkt die ganze Zeit, wie unwohl er sich fühlt und immer nur so sich am liebsten auf den Boden schmeißen würde und
mit so ein Wurm.
Habe ich in meinem Leben bestimmt schon 3 oder 4 Mal geguckt, die Serie. Da gibt es dann noch so 2 Special-Filme zur Serie und da gibt es noch mal einen eigenen Film, der nichts mit der Serie zu tun hat, also noch mal eine Verfilmung, eine ganz andere. Genau, Densho Otoko, meine Empfehlung. Auch wenn man sich eben gar nicht mit diesem Otaku-Ding auskennt, das wird da aber zum Teil auch thematisiert und nicht nur so herablassend. Also ich finde das eigentlich ganz, auch respektvoll irgendwie.
Ja, es geht ja auch so ein bisschen dann um diesen Konflikt. Also er muss sich dann quasi so zwischen diesen 2 Welten entscheiden. Gehört er jetzt zu den Otaku oder ist er jetzt so ein schicker Typ, der halt auch mit Frauen ausgeht und so. Also das, es ist quasi so von beiden Welten sagen so, nee, du musst dich entscheiden, du kannst nicht beides haben. Entweder bist du jetzt ein Nerd oder du bist jetzt halt ein vermeintlich normaler, sage ich jetzt mal.
Er hat zumindest das Gefühl, dass er sich entscheiden müsste.
Ja, also dieser Konflikt wird thematisiert, sagen wir es mal so. Und es hat ein sehr ikonisches Intro, das ist Twilight von...
Jetzt wollte ich Yellow Magic Orchestra
sagen. Wollte ich auch gerade sagen, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
Electric Light Orchestra.
Ja, genau. Genau, und da sind wir dann daraufhin auch so richtig irgendwie Fans geworden von diesem Electric... Wer ist nochmal?
Electric Light Orchestra. ELO,
genau. Und haben uns dann auch so eine CD von besorgt und so.
CD-Box, ja, habe ich eine Zeit lang viel gehört, ja.
Die haben einen ganz coolen Sound, ja. Und also das Intro ist auch irgendwie toll gemacht mit so Anime-Figuren und so Zügen, die so durch die Luft fahren und so.
Das ist irgendwie cool.
Habe ich mir immer, also es war so eine Serie, wo man sich das Intro auch gern jedes Mal wieder anschaut und es nicht so ein bisschen genervt überspringt, wenn man es jetzt binge-watcht.
Soll ich da kurz einmal ins Rabbit Hole reinsteigen? Oh. In diesem Intro sieht man so eine Anime-Figur, das ist so ein Mädel mit Hasenohren und an den Seiten hat sie so Raketenantrieb, so aber der schaut aus wie Möhren, genau. Mhm. Diese Figur und dieses ganze Intro basiert auf dem allerersten Kurzanime, den so ein ganz berühmtes Anime-Studio gemacht hat, als die noch so Anfänger waren, also quasi zu Hause als Fans. Gainax heißen die.
Ach ja,
Gainax. Die haben später zum Beispiel
und den nicht,
Neon Genesis Evangelion gemacht und sowas. Und darauf basiert halt eben das Intro von dieser Serie, in der es um Otakus geht. Also man merkt, da steckt schon irgendwie auch viel so, da steckt irgendwie Liebe dahinter, wie das dargestellt wird. Und in diesen Bonusfilmen, die nach der Serie dann noch gefolgt sind, wird auch thematisiert, dass es plötzlich diesen Otaku-Boom gibt, also der auch in Wirklichkeit dann stattgefunden hat. Also bis zu diesem Densho-Otaku-Boom war das schon so, Otaku war so wie ein Verlierer, gleichzusetzen, Verlierer. Und dadurch wurde es eben so ein bisschen en vogue. Und das wird ja eben auch thematisiert. Warum sind jetzt hier alle in Akihabara und laufen rum? Warum haben die alle so Sachen an wie ich? So ein zu großes Flanellhemd und irgendwie weite Jeans, ein Rucksack mit Figürchen dran. Irgendwie, was ist da denn los? Ich war doch mal absichtlich der Außenseiter. Jetzt laufen die alle so rum wie ich. Ja, was ist die Szene der Serie? Ich glaube, da gibt es verschiedene.
Da gibt's
aber
einige.
Die allererste, an die ich denke, ist Meeresschildkröte.
Legt Eier.
Ja, genau. Wie erklären wir das?
Ja, das ist so, also der hat zwei so Otaku-Freunde, mit denen er halt immer abhängt und das ist halt das Hobby, ist ihr Leben quasi, dieses, dass sie selber, also halt immer zu diesen Comic-Conventions gehen und dieses Event, wo man diese Sprecherin treffen kann oder diese limitierte Figur und so weiter und so fort. Und dann einer von denen, der ist halt auch so, ja, der macht halt auch immer so komische Grimassen und so. Und dann, warum sagt der nochmal?
Die haben so ein Dreier-Date mit seiner Angebeteten und deren Freundinnen. Und haben so ein Dreier-Date und der gibt halt alles, seinen Freund, weil er so denkt, okay, jetzt Date mit Frauen, jetzt zeige ich mal, was ich so drauf habe. Und macht halt seinen beliebtestes, also worüber halt seine Kumpels immer lachen, und zwar die Meeresschildkröte, die Eier legt, macht halt so eine ganz ekelhafte Grimasse und klappt so die Arme unter, macht, ey, ich bin die Meeresschildkröte, die Eier legt, und alles ist total angewidert. Ja.
Aber es schaut wirklich lustig aus. Ja.
Nächste Folge.
Ach, jetzt haben wir lange über Delta Otoko gesprochen.
Ja, kann man ein bisschen.
Ja. Also ein Klassiker, ich habe viele einsame Abende damit verbracht, als Andreas in Japan war. Als das noch ging. Und zwar eine Serie, die ihr alle ohne Probleme auf Netflix nachgucken könnt. Sie heißt Tokyo Midnight Diner. Eine wunderschöne, melancholische, ruhige, aber auch irgendwie ein bisschen groteske Serie über Menschen am Rande der Gesellschaft und herzerwärmende Geschichten meistens. Der Hintergrund folgender, möchtest du erklären?
Ja, also es ist ein Koch, der ein kleines Restaurant leitet und das Konzept ist, es öffnet erst um Mitternacht, deswegen Midnight Diner. Es liegt direkt am großen so Rotlicht-Nachtdistrikt von Tokio, also in Shinjuku, am Vorspann sieht man das. Und er öffnet erst um Mitternacht, das heißt, alle Leute, die kommen, sind halt Leute, die um die Zeit noch wach und hungrig sind. Also deswegen auch schon am Rande der Gesellschaft, eben nicht einfach nur die Angestellte. Und es gibt in dem Sinne keine Speisekarte, heute das, sondern jeder Gast, der kommt, kann sich was wünschen.
Es gibt immer drei Sachen oder so auf der Karte, die gibt's immer. Und dann sagt er, man darf sich alles wünschen, solange er die Zutaten da hat, macht er das. Hm. Und manchmal bringen Leute halt, wenn die das wissen quasi, dann bringen die halt auch was mit. Ja, aber
genau, und dieser Koch ist eben auch wieder, das zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch unsere Empfehlungen, sind nicht die gelackten, gut aussehenden, der schönste Junge der Schule, sondern der ist auch schon so ein bisschen, ja, in die Jahre gekommen. Und ich meine, der hätte auch wie so eine Narbe im Gesicht, die nie erklärt wird.
Ja, ja.
Ja, ja, aber sie wird halt nie erklärt. Das heißt, der hat auch irgendwie eine Geschichte.
Das sieht ein bisschen aus, als wäre er vielleicht mal Yakuza oder so gewesen.
Genau. Und da kommen halt eben Leute zu ihm. Es gibt so eine kleine Reihe an Stammkunden, die oft da sind. Aber eben jede Folge handelt dann von einem speziellen Gast und dessen Geschichte. Verknüpft mit einem bestimmten Gericht. Zum Beispiel, diese Art von Reis hat immer meine Mutter gemacht, mit der ich mich zerstritten habe.
Das sind eben dann immer so kleine Episoden, wie du auch sagst, so Slice of Life. Oft auch wirklich rührend. Also ich habe bei einigen Episoden wirklich einige Tränchen verdrückt. Und es hat halt so eine ganz angenehme Stimmung. Also ich finde, das schaffen die Asiaten sowieso immer sehr gut, so eine bittersüße Atmosphäre irgendwie oder Geschichten zu erzählen auf so eine bittersüße Art. Also es ist wie beim Kochen, es müssen alle Geschmäcker irgendwie bedient werden. Es ist nie so nur total lustig oder nur total traurig oder zumindest das, was wir uns gerne anschauen, sondern es ist immer so eine Mischung aus allem irgendwie. Und das finde ich so faszinierend und gleichzeitig auch passt das eben so gut, sich das abends oder nachts anzuschauen, weil das spielt halt auch immer nachts und es hat eben so ein bisschen diese Atmosphäre. Ja? Ja. Nachts ist ja alles irgendwie so ein bisschen anders, die Wahrnehmung ist anders und das hat auch wieder ein super schönes Intro mit so einem sehr langsamen, melancholischen Lied.
Ja.
Man sieht so eben die Neonlichter Tokios, das geschäftige Treiben und dann aber langsam diese Seitenstraße mit dieser kleinen Kneipe, sage ich es jetzt mal, die er hatte ja, und wie er dann noch so gemütlich eine Zigarette raucht, bevor er jetzt seinen Laden aufmacht, wie er diese kurzen Vorhänge, die man dann immer vorm Eingang hat in Japan, wenn das Geschäft geöffnet ist, wie er das aufhängt, alles vorbereitet, Zutaten schneidet für diesen Eintopf, den es immer gibt und so.
Ja.
Und also nur dieses Intro könnte ich mir schon immer einfach so zwischendurch mal anschauen.
Die ersten zwei Sachen, die wir jetzt erzählt haben, sind schon so ein bisschen Nische und eben auch nur so über Umwege zu genießen, sage ich mal. Aber das ist also uneingeschränkt zu empfehlen, eigentlich für jeden, der sich für Japan interessiert, meiner Meinung nach. Es spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was mir und auch, glaube ich, dir an Japan so gefällt. Es ist eben nicht die Hochglanz Sushi-Bar oder der berühmte Star-Anwalt oder irgendwas oder whatever, sondern es ist eben dieses, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, so leicht ranzige, rustikale, wo die handgeschriebenen Zettel hängen und eben auch die Leute, normale Leute, sag ich mal, in meinen Augen normale Leute, das heißt eben nicht normale Leute.
Genau, also zum Beispiel mal, was sind das für Leute, die zu dieser Uhrzeit dann dahin gehen? Das sind natürlich,
das weißt du besser, ja,
Leute aus dem im weitesten Sinne Rotlichtmilieu oder auch Taxifahrer, mhm, zum Beispiel, oder Leute, die noch spät nachts so eine Radiosendung moderieren. Ganz unterschiedlich, aber Leute, die halt nachts arbeiten oder so Schichtarbeiter oder sowas, die verbindet ja auch so ein bisschen sowas, weil das ist halt eben anders, wenn man nachts arbeitet und der Alltag nachts stattfindet, als halt tagsüber. Und oftmals treffen dann auch sehr unterschiedliche Charaktere, mhm, aufeinander, weil der Radiomoderator und der Mini-Kneipenbetreiber im Rotlichtbezirk, die haben ja sonst vielleicht nicht so viele Schnittmengen, aber da in dieser Kneipe kommen die halt dann so zusammen und da entwickelt sich dann auch manchmal so eine interessante Dynamik unter den Gästen. Sehr schön erzählt.
Gibt's da eine Szene der Serie? Eigentlich das Intro, ne?
Das Intro, also wenn ich an die Serie denke, ich habe es ja auch gerade schon so beschrieben, dann kommt bei mir wirklich immer erst dieses Intro mit diesem Lied. Also das finde ich einfach super. Kann man eigentlich nichts dran besser machen. Ich glaube, sie haben es dann da gibt's ja irgendwie mehrere Staffeln und in irgendeiner Staffel haben sie es dann, glaube ich, so ein bisschen verändert und da war ich dann echt schon so, es war so ein Stich ins Herz, mhm, irgendwie.
Also was ich mitnehme aus der Serie ist das Hammkatzu. Auch eben ein Gast, der ihm mal so ein paar Scheiben Schinken mitbringt. Und im Endeffekt ist das einfach nur Kochschinken, paniert und dann gebraten in der Pfanne. Super simpel, also wie ein Schnitzel, mhm, aber eben mit so dickem Kochschinken oder ein paar Scheiben Kochschinken. Das mache ich mittlerweile auch ab und zu mal, wenn wir Kochschinken übrig haben. Mhm. Da denke ich dann auch immer so ein bisschen heimlich an diese Serie.
Ah ja.
Ja.
Ja, ich bin bei Omreis, denke ich immer, weil da gibt's so eine Geschichte von einem, der irgendwie gerne Omreis isst und da hat die Mutter, glaube ich, immer so Erbsen wie so eine Blume draufgelegt, damit der die Erbsen isst, weil die sonst würde er die nicht essen. Und ach so, mit den Ecken und egal.
Nee, sag doch, sag einfach.
Ja, weil du meintest, das zeigt so ein bisschen unser Japan oder was uns an Japan gut gefällt oder die Ecken, die uns an Japan interessieren und die Leute. Das war ja bei mir auch in meinem Sharehouse so, also was für Leute haben da gewohnt? Das waren natürlich zum Teil Studenten, aber es waren eben auch Leute, die halt nur Jobs hatten, wo das Gehalt halt einfach nicht, ja, dafür ausgereicht hat, dass man sich halt eine richtige Wohnung mietet.
Die vielleicht
mietet,
eigentlich,
ne?
Künstler waren. Künstler,
genau, also wir hatten Künstler, ja, hatten wir, oder Leute, die gerne Künstler wären und sich dann halt nur mit solchen Aushilfsjobs, ja, durchgeschlagen haben. Ich hatte auch eine Mitbewohnerin, da war dann irgendwann mal die Polizei plötzlich bei uns und meinte so, ja, wohnt diese Frau hier? Und so, ja, warum, was ist los? Und dann kam halt raus, dass die sozusagen von zu Hause abgehauen ist einfach. Die war offiziell noch nicht volljährig oder gerade geworden. Ich weiß gar nicht mehr. Und die Eltern wollten halt wissen, wo die ist. Und die wussten irgendwie, sie ist in Tokio und so. Aber es war anscheinend nicht ganz geklärt, dass die da jetzt hingeht, um Schauspielerin zu werden oder so. Einmal war auch dann nochmal irgendwann die Polizei da, weil der Vater sich Sorgen gemacht hat und hat einen Mitbewohner von uns gesucht. Und wir wussten halt, der hatte uns gesagt, der macht eine Fahrradtour mit seinen Freunden. Die fahren mit dem Fahrrad nach Kyoto, von Tokio nach Kyoto. Also schon
ganz schön weit.
Also schon mehrere Tage unterwegs, ja, dann. Aber der wusste irgendwie nichts davon. Hm. Auch irgendwie so unangenehm. Ja. Also es waren verschiedene Leute aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen und mit verschiedensten Problemen auch im Hintergrund. Und das erinnert mich halt auch manchmal so ein bisschen an meine Zeit in meinem geliebten Sharehouse damals.
Dann würde ich im Anschluss direkt eine Serie empfehlen, die thematisch ein bisschen passt, nicht ganz so tief ist und nicht ganz so schön gemacht. Wir haben sie auf jeden Fall geschaut mit einem unserer Abos. Der Titel der Serie ist Das Getränk nach dem Bad am Mittag. What you see is what you get. Es geht um einen Angestellten einer Vertreterfirma. Er ist Vertreter für irgendwelche, ja, auch irgendwie Telefonbücher oder sowas. Und er hat eigentlich immer so einen strengen Chef, der ihm Aufgaben gibt für den Tag. Heute musst du den und den Vertrag abschließen oder mit der und der Person sprechen, persönlich hingehen und ein bisschen beackern, Termin, und danach kommst du wieder zurück. Er muss sozusagen das Büro verlassen und irgendwo Außeneinsatz machen. Und es ist eigentlich immer so, dass er losfährt zum Außeneinsatz und manchmal schon bevor er diesen Termin hat, manchmal auch direkt nachdem er diesen Termin hat, kommt er an einem Sento vorbei oder an einem Onsen, also an einem Badehaus. Und dann muss er sich entscheiden, fahre ich jetzt wirklich wieder ins Büro oder mache ich jetzt meine Arbeit oder gehe ich jetzt ein Stündchen in das Badehaus, ja, ich gehe in das Badehaus. Und dann geht er halt immer tagsüber, also zur Mittagszeit eigentlich, das ist eben das Konzept, als erwachsener Mann im besten Alter, also auch so um 30, 40 Jahre alt, sage ich mal, in dieses Badehaus. Da sind dann natürlich wenig Leute und dann meist Rentner. Oder halt auch Leute, die nachts arbeiten oder arbeitslos sind. Ne? Also das ist ein eigenes Thema. Wer ist um die Uhrzeit unterwegs?
Ich muss auch dran denken.
Ja, das ist so ein Ding. Dann nimmt er dort ein Bad und beschreibt eben alles genau, bewundert, anerkennend, wie es da in diesem Bad ist, was ihm gefällt. Oh, die haben hier diese Art von Wasserhahn. Ach, schön. Und da ist das Fenster, da wo echtes Tageslicht durchkommt. Oh, das Wasser ist so schön und so. Wenn er dann fertig ist, sie abgetrocknet hat, geht er raus und überlegt, gehe ich jetzt wieder ins Büro zurück oder mache ich jetzt meine Arbeit? Kommt dann aber wieder an einem kleinen Imbiss vorbei oder an einem kleinen Restaurant und denkt sich, ah, oder esse ich jetzt was und trinke dann noch ein Bier? Ja, ich esse jetzt was und trinke dann noch ein Bier. Und das Besondere an dieser Serie ist A, dass das genau mein Verständnis von meiner Arbeit ist. Außerhalb der eigentlichen Arbeit, sage ich mal, außerhalb des Kundendienstes ist das so, denke ich mal, ja, genau so muss man es machen. Schön baden gehen, danach schön was essen und ein Bierchen trinken. Perfekt. Nicht unbedingt mittags, aber abends kann man das ja auch machen. Und eben diese Badehäuser und Lokale, die dort vorgestellt werden, sind alles echte Locations, die es in Wirklichkeit gibt. Oder gab, leider, muss man ja sagen. Da waren dann auch ein, zwei Badehäuser dabei, das ist alles im Großraum Tokio, die ich eben auch kannte. Da war das eine, da haben wir in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, wo wir viele Jahre hingegangen sind, was dann zugemacht hat, wo der Typ in den Koi-Kaich gepinkelt hat. Da gibt's eine Folge, wo er da ist und dann mit einem Franzosen spricht, weil dieses Bad eben bekannt dafür war, dass da so viele Touristen hingekommen sind durch diese Anbindung da. Ist jetzt weder emotional, also da gibt's jetzt irgendwie keine dramatischen, oder hast du da, was sind deine Erinnerungen an
die Serie? Es ist schon fast, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, wo man sich das anschauen kann. Ich habe jetzt nur Amazon gefunden. Okay. Ich bin dann aber auch irgendwie, als ich nach Netflix gegoogelt habe, stand dann so im Bereich Food-Serien oder so. Also ich würde sagen, es geht schon fast in diese Richtung. Ja. Also es ist halt natürlich schon sehr so Special Interest irgendwie mit diesem japanischen Bad. Und im Anschluss was Feines schnabulieren, also was Herzhaftes und ein Bier genießen. Und das, es läuft immer darauf hinaus, aber man fühlt so jedes Mal mit. Und selbst wenn man es nicht selber machen kann, kann man es so passiv mitgenießen. Wie er erst so schön, so schön heiß badet und ach ja, und das ist so entspannend und so herrlich ruhig und so. Und dann, und jetzt noch ein schönes, kühles Bier. Ach, herrlich, es gibt ja nichts Besseres. Also, und man denkt sich so, ja, ich möchte auch. Wenn man selber nicht baden gehen und Bier trinken gehen kann, dann kann man das damit eben immerhin so indirekt machen. Das ist so ein bisschen das Ziel dieser Serie, glaube ich.
Baden und Bieren.
Baden und Bieren, genau. Und so ein bisschen Werbung sollte es, glaube ich, auch sein für Sento, weil diese, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, diese öffentlichen Bäder in Japan sind halt auch so ein bisschen vom Aussterben bedroht, weil halt heutzutage jeder ein Badezimmer hat. Wenn man dann Geld für ausgibt, dann geht man halt lieber in so ein bisschen luxuriöseres Wellnessbad oder so. Ja. Nicht in so eine kleine Kaschemme sozusagen. Er findet diese Badehäuser ja immer anhand eines Schornsteins. Weil um das Wasser zu beheizen, sind ja eben keine Onsen, also kein natürliches heißes Wasser, was eben schon heiß aus dem Boden kommt, sondern Wasser, meistens, das halt erhitzt wird. Das wird früher auch noch mit so richtig großen Holzöfen gemacht, sieht man dann einmal auch in einer Folge. Und die haben dann eben immer so einen großen Schlot und das fällt dann halt oft auf, dann merkt er, Moment, da hinten ist ja so ein Schornstein. Ah, da gibt's wohl ein Zentrum. Das ist jetzt auch, wenn wir in Tokio oder so unterwegs sind, dann springt mir das jetzt halt dann auch schon immer so ins Auge. Und ich auch, Moment, da ist ein Schornstein, vielleicht ist da ein Zentrum. Ja. Und hier in Deutschland geht's mir auch manchmal so. Ist natürlich dann kein Zentrum, sondern irgendeine Fabrik oder sowas. Ich denke dann auch jedes Mal so, jetzt ein Bad und danach ein Bier. Das hat sich schon so eingeprägt.
Ich möchte jetzt endlich die Szene der Serie beschreiben. Wir haben sie beide schon kurz angesprochen. Und zwar der Moment, immer wenn er sein erstes Bier trinkt, das erste Bier, dafür lebe ich. Ist das nicht aus dieser Serie?
Ich weiß es nicht.
Das erste Bier des Tages, dafür lebe ich. Und dann kommt da immer sein, also es ist alles sehr, es ist naturalistisch alles, eben so ganz normal gefilmt, normal ausgeleuchtet und so. Aber der Moment, wo er sein Bier bekommt, so habe ich es in Erinnerung, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da wird es dann plötzlich so überhöht, dass er dann das Bier vor sich hat und dann trinkt er und dann, dann wird doch auch immer der Bildschirm so kurz, kriegt wie so Kondenswasser.
Ach von der, so, als von der Erfrischung. Die Kamera beschreiben.
Ja, ja,
oder
genau.
So. Ach ja.
Und dann gibt's halt immer so einen kurzen Moment der überhöhten Glückseligkeit. Ach, das ist dann so.
Trink mehr Bier.
Ja. So, Sollen wir diese Sonderfolge hier mal abschließen, nur so als kleines Bonbon zwischendurch?
Jetzt haben wir ja schon eine halbe Stunde geredet, ja, ne? Ja.
Wie gesagt, eigentlich bin ich gerade unterwegs in Japan, wenn ihr das jetzt zum Tag der Veröffentlichung hört. Ihr könnt, da wollte ich drauf hinweisen, ich schreibe eine Art Mini-Reisetagebuch mit ein paar Fotos von dieser Reise. Die könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, auf www.koyamajapanreisen.de. Da wird das dann ganz oben irgendwo verlinkt und dann schreibe ich da jeden Tag ein paar Sätze und mache ein paar Fotos rein, was ich dann gerade so treibe. Wahrscheinlich viele Fotos von Essen.
Essen und Baden. Und wenn man Bier, Baden fotografieren, ist immer ein bisschen stressig, ja, aber viel Essen.
Da gibt es immer nur so Eingänge oder so Schuhregale oder sowas. Ja, okay.
Gut, in diesem Sinne, ab ins Wasser.